Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Unser Lyriksommer im Deutschlandfunk Kultur bekommt jetzt richtig Schwung mit Marcel Beyer. Der Büchnerpreis ist bislang die Krone seiner Schöpfungen. Zig Auszeichnungen hat er seit den 1990er Jahren bekommen für Romane, Erzählungen, Essays. Als Lyriker aber hat Marcel Beyer begonnen und ist es immer geblieben mit vielen Gedichtbänden. Heute erscheint ein neuer, Dämonenräumdienst heißt er, und Marcel Beyer ist am Telefon in Dresden, wo er lebt. Guten Tag, Beyer.
Hallo, guten Tag.
Wann waren Sie das letzte Mal im Drogeriemarkt?
Wann war ich das letzte Mal im Drogeriemarkt? Also zum einen geht man in den Drogeriemarkt, um so Corona-Masken zu kaufen. Die braucht man ja auch immer wieder regelmäßig. Zum anderen ist es so, dass ich hier die Vögel füttere, die bei uns auf den Balkon kommen. Und die essen nur Cashewnüsse. Das heißt, ich bin häufig im Drogeriemarkt.
Der Nachmittagsgang durch die DM-Filiale. Jedes Mal eine Nahtoderfahrung. So geht ein Vers dieser über 70 Gedichte. Ich habe ihn mir natürlich gleich rausgepickt als auch DM-Kunde. Was war das denn für eine poetische Erfahrung?
Na, das ist dieses merkwürdig elfenhaft, das im DM-Markt herrscht, finde ich. Also diese so eine sehr eigenartige Atmosphäre. Man geht dahin und ist in einer Zwischenwelt für eine Weile. Ich glaube, dass das auch viele Menschen so machen in der Mittagspause, mal in den DM-Markt gehen, um abzuschalten.
Und dann die schönen Namen, Räubusch-Tee und so, ne?
Ja.
Dämonenräumdienst, das ist der Titel des Bandes, Herr Beyer. So heißt auch ein Gedicht. Allein das Wort schillert enorm, wie ich finde. Dämonenräumdienst, seit Tagen murmel ich es vor mich hin. Wie ist Ihnen das eingefallen?
Ach, das sind ja Gedichte aus ziemlich genau 2 Jahren, die mir eigentlich so wie zugefallen sind. Ich fing an, ein Gedicht zu schreiben. Das allererste war das Gedicht, jetzt weiß ich den Titel nicht, na egal. Das, wo es um das Haus des Vaters geht. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. So. Das war das erste Gedicht, das entstand. Ich schrieb daran und dachte, das ist ja gar kein Gedicht von mir. Wer schreibt denn das jetzt eigentlich? So Gedichte habe ich noch nie geschrieben. Und gerade das wurde dann für mich der Reiz, weiter zu arbeiten an Gedichten, von denen ich mir eigentlich nach dem Schreiben dachte, das kannst du eigentlich unter deinem Namen gar nicht veröffentlichen. Das ist ganz Eigenartiges.
Wenn man ihr wer kennt, ist man schon verblüfft, aber man ist wie ich auch begeistert von der Vielfalt ihrer schrägen Einfälle. Also Dämonenräumdienst, da geht es in einen wirklich ziemlich interessanten deutschen Märchenwald. Man fragt sich trotzdem, war das der Schlüssel? Also war dieses Wort der Schlüssel für den Wald? Geht es bei Ihnen los mit einem ersten Wort, einem Klang, irgendeinem Klangbild?
Ja, also es geht im Klangbild los, sehr häufig, aber das muss bei mir doch immer auch mit irgendetwas Konkretem, irgendwas sinnlich Erfahrbarem zusammenkommen. Also ich erinnere mich daran, oder man könnte sagen, mir fällt das Wort Dämonenräumdienst ein, wahrscheinlich wirklich so in Anlehnung an den Schneeräumdienst, den wir im letzten Winter nicht erlebt haben und so weiter. Und mit dem Wort kommt eine Erinnerung daran, wie ich mit meiner Urgroßmutter mal in einem Märchenwald war. Ich glaube, heute müsste man das sehr ausführlich erklären, was war denn eigentlich ein Märchenwald? Das waren so Waldgelände, in denen kleine Häuschen, also das Hexenhäuschen aus Hänsel und Gretel oder der Turm aus Rapunzel oder so, nachgebaut waren. Und dann gab es so Elektromechanik, dass dann so Knirsch, Klirr, Klimper, oben der lange, lange Zopf von Rapunzel runterkam, wenn man da 10 Pfennig reingeworfen hat und so. Also eine merkwürdige künstliche, auch theatralische Welt, die aber, glaube ich, völlig verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob es noch Märchenwelten
gibt. Ja, ich war auch noch in einem, aber das ist schon viele, viele Jahre her. Eben. Also inhaltlich sind es in Ihren Gedichten immer so Realismusblitze, würde ich das mal nennen. Mhm, so wie beim DM-Markt, ne? Aber dann auch mit Personen, zum Beispiel ein Gedicht geht so los, Mooshammer. Ein Wort wie Baggerblut, der Name flößt Vertrauen ein, so möchte man heißen. Doch du heißt Daisy und lässt dich leicht durch einen milden Münchner Abend tragen. Da versetzen sich also in den kleinen Hund von Rudolf Mooshammer, dann dem exzentrischen Modedesigner, tragisch ums Leben gekommen, ermordet, ist schon wirklich eine ganze Weile her. Und sie haben sich an das Hündchen erinnert.
Ja, nun, das ist, glaube ich, so etwas, weiß nicht, vielleicht kommentieren diese Gedichte auch, also ich schreibe jetzt seit 40 Jahren, ne? Also vielleicht kommentieren diese Gedichte auch langsam meinen eigenen Zugang zum Schreiben und zur Welt. Also Mooshammer ist die Figur, die im Zentrum steht. Er wird immer fotografiert oder wurde immer fotografiert. Aber er hielt natürlich immer seinen kleinen Yorkshire Terrier auf dem Arm. Und nun schaue ich gewissermaßen mit den Augen dieses Yorkshire Terriers auf die Münchner Schickeria und auf das Herrchen. Also nehme immer so einen Blick von der Seite her ein.
Es wird eine interessante Dissertation mal bestimmt geschrieben werden. Tierwelt im Werk von Marcel Bayer. Der Yorkshire Terrier, der steht nicht allein. Zum Beispiel kommen öfter Dackel vor. Da fragt man sich, was hat Marcel Bayer eigentlich mit Dackeln am Hut? Die Welt hängt voller Dackelhälften, heißt ein Vers. Dann gibt es noch eine Dackelschale. Ich habe, glaube ich, 3-4 Mal den Dackel gezählt.
Das ist gut möglich. Ja. Ist so sehr beachte ich dann gar nicht so drauf. Aber ist natürlich auch so ein Tier, das eigentlich schon, also sagen wir von Menschen meines Alters, also ich bin 65 geboren, schon in den 70er Jahren eigentlich als ein Relikt aus der Vergangenheit betrachtet wurde, ein Dackel.
Ich möchte nochmal auf den Dämonenräumdienst zurückkommen. Wissen Sie, man könnte ja auch sagen, der Dämonenräumdienst, das ist natürlich, da denkt man, also ich denke zur Zeit an etliche Dämonen in der Politik, die man vielleicht mal wegräumen müsste. Und man könnte ja vielleicht auch sagen, also das ist so ein poetologisches Prinzip auch von Marcel Bayer, wegräumen, aufräumen. Ganz viel geht auch bei Ihnen immer um deutsche Geschichte, ja, deutsche Verhältnisse. Wäre da der Dämonenräumdienst auch so ein Schlüssel für die Poetik des Marcel Bayer?
Ja, ganz bestimmt. Also, wobei allerdings die Dämonen ja in diesen Gedichten erst einmal auch nochmal aufgerufen werden. Ja, also es ist ja so, da scheint immer jemand so eine imaginäre Bühne zu betreten, stellt sich vor in diesem Gedicht, in einem Monolog, und dann kann er die Bühne verlassen und damit ist dieser Dämon dann gebannt. Ja, es spielt jetzt in diesen Gedichten viel weniger als in früheren Gedichten europäische Geschichte, deutsche Verhältnisse und so weiter explizit eine Rolle. Aber es sind natürlich die Gedichte in dieser Zeit und ganz klar aus dieser Zeit heraus entstanden, mit allen merkwürdigen, sagen wir mal so, wackeligen Figuren in Schlüsselpositionen, die wir im öffentlichen Leben haben.
Es gibt auch immer einen großen Austausch mit Dichtung in Ihren Büchern, auch in diesem. Mhm. Und glaubt, der härteste Vers, in die härteste Richtung der deutschen Lyrik geht so: Der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen. Man denkt natürlich sofort an die Todesfuge und an Celan. Und Strehlen ist noch ein Stadtteil von Dresden. Mhm. Das ist ein Satz, der fährt einem ins Mark als Literaturkenner, aber glaube ich auch sonst.
Ja, das ist so ein Fall, wo ich kam darauf, dass der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Im Prater blühen wieder die Bäume und die schönsten Pausen sind lila, dass man die eigentlich alle auf dieselbe Melodie singen könnte. Mhm. Und schon, also diese Beobachtung am Sprachmaterial oder am Vers fand ich so horrend, dass mir dann dazu eben dieser nächste Vers, der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen, einfiel, wo ich dachte, sowas kannst du eigentlich nicht schreiben, das kann man nicht bringen.
Ach, das denken Sie dann manchmal auch, sowas kannst du nicht bringen, der Lyriker darf doch alles.
Ja, aber trotzdem denke ich das. Aber das hat mich natürlich gerade auch gereizt bei diesen Gedichten.
Sie haben sich für diese Gedichte doch eine relativ strenge Form auferlegt, exakt 10 Strophen mit 4 Versen sind es immer. Was hatten Sie damit im Sinn?
Oh, ich wollte einfach
sich am Riemen reißen.
Na, ich wollte mal was probieren, was ich so noch nicht gemacht habe. Also in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren hat mich die vierzeilige Strophe sehr gereizt. Also nicht im Sinne des romantischen Liedes, sondern eher so, wie sie in der englischsprachigen Dichtung gepflegt wird. Also Seamus Heaney hat mich darauf gebracht, dass man mit vierzeiligen Strophen schöne Sachen machen kann. Und dann dachte ich, jetzt mache ich was ich noch nicht gemacht habe. Ich nehme jetzt 10 vierzeilige Strophen und schaue, was ich damit anfangen kann und wie ich diese äußerlich strenge Form und auch sehr gleichförmige Form, also die Gedichte sehen ja von außen alle ziemlich gleich aus, wie ich damit arbeiten kann. Es hätte sein können, nach 3 Gedichten ist Schluss, dann hat sich das totgelaufen. Aber es erwies sich als sehr produktiv, weil ich die unterschiedlichsten Dinge in diesen Gedichten unterbringen kann.
Ein klares autobiografisch-poetisches Wort meine ich gefunden zu haben, Herr Bayer. Mein Stift schleicht übers speckige Papier. Ich schreibe diese Gedichte wie ein Kind, das heimlich tut und einfach froh ist, wenn niemand mit ihm schimpft. Wie süß ist das denn? Stimmt's denn aber? Fühlt sich so der große Marcel Bayer immer noch?
Naja, bei diesen Gedichten durchaus. Also mit einer Zeile wie Der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen, wenn man die hinschreibt und weiter daran arbeitet, ja, dann habe ich schon gedacht, oh.
Da schimpft jemand.
Ja.
Dämonenräumdienst, so heißt der neue Gedichtband von Marcel Bayer. Im Surkamp Verlag erschienen mit 173 Seiten für 23 Euro ab heute im Handel. Vielen Dank Ihnen, Herr Bayer, für dieses Gespräch. Und
ich danke sehr.
Alles Gute nach Dresden.
Danke, tschüss. Tschüss.
Es ist Montag, unser Hörbuchtag hier im Deutschlandfunk Kultur in der Lesart. Da werden wir heute klassisch antik mit der Aeneis, dem großen Epos des Vergil, 12.000 Verse, an dem der Dichter bis zu seinem Tode geschrieben hat. Es ist die Geschichte des Aeneas, der aus dem brennenden Troja flieht, um dann nach jahrelanger Irrfahrt Rom zu gründen. Der Südwestrundfunk hat aus diesem Stoff vor Jahrzehnten schon ein Hörspiel entwickelt, das nun der Audioverlag als gewissermaßen historisches Hörbuch herausbringt. Tobias Wenzel hat sich für uns in diesen alten, grandiosen Mythos versenkt.
Wohin segeln wir, Vater?
Wohin die Götter uns führen?
Antwortet der Trojaner Aeneas seinem Sohn Ascanius.
Vielleicht führen sie uns nach Troja zurück.
Troja gibt es nicht mehr.
Nach der Zerstörung Trojas sucht Aeneas einen neuen Ort für sich und sein Volk und wird sich letztlich am Fluss des Tiber in Italien niederlassen. Vergil erzählt in seinem Versepos Aeneis den Gründungsmythos Roms. Thomas Köhler hat es Anfang der 80er Jahre als eindringliches Hörspiel inszeniert. Die Göttin Juno sieht in der Zukunft, dass die Römer das von ihr geliebte Karthago zerstören, wenn sie nicht die Gründung Roms verhindert und Aeneas bekämpft. Juno ruft den Gott des Windes an.
Auf, Aeolus! Treib die Winde an, wühl das Meer auf, zerstör die Schiffe der Trojaner, zerstreu ihre Leichen übers Meer.
Nicht nur Gisela Uhlen als Juno und Joachim Notke als Aeneas, sondern das ganze Ensemble überzeugt in dieser Hörspielproduktion. Man merkt ihr zwar ihre fast 4 Jahrzehnte an, etwa am recht langsamen Erzählrhythmus, aber der hat durchaus seinen Reiz. Ohnehin ist man ganz bei den jahrelangen Irrfahrten von Aeneas und verliert sich in Vergils großem Epos, das merklich auf der Ilias und der Odyssee von Homer fußt. Etwa wenn die Trojaner auf der Insel des einäugigen Riesen auf Achämenides stoßen, der sie anfleht, ihn mitzunehmen.
Ein riesiges Ungetüm ist es, das die Götter nicht achtet. Seine liebste Speise ist Menschenfleisch. Ich selber habe gesehen, wie es zwei meiner Gefährten zugleich ergriff. Sie an den Felsen schmetterte, dass der Boden ringsumher nass von Blut war. Und sie fraß, während ihre Glieder noch zuckten. Zwar gelang es uns durch die List des Odysseus, das eine Auge, das der Scheusal mitten auf der Stirn trägt, mit einem glühenden Baumstamm zu blenden. Doch die Gefährten ergriffen schleunigst die Flucht. Und ich blieb hier als einziges menschliches Wesen zurück.
Venus, die Göttin der Liebe und Mutter von Aeneas, will die Irrfahrten ihres Sohnes beenden und fädelt es ein, dass sich Aeneas und Dido, die Königin Karthagos, ineinander verlieben. Aber Aeneas entscheidet sich einmal mehr gegen sein persönliches Glück und für die Pflicht.
Wenn Liebe nichts vermag, du weißt, die Fürsten Libyens hassen mich. Deinetwegen. Willst du mich ihnen ausliefern? Als leichte Beute?
Nie, Dido, werde ich vergessen, was du an mir und meinem Volk Gutes getan hast. Und niemals war es meine Absicht, dich heimlich bei Nacht und Nebel zu verlassen. Doch die Götter befehlen mir, nach Italien zu segeln.
Es ist das große Motiv der Aeneis, der Konflikt zwischen Pflicht und Neigung. Zum Schluss, nach all den Irrfahrten und Kämpfen auf der Suche nach einem Ort des Friedens, gibt sich selbst der tugendhafte Aeneas dem niederen Instinkt des Zorns hin. Er tötet den wehrlosen König Turnus.
Kennst du diesen Gürtel?
Es war dies der Gürtel, der einmal Pallas, dem Sohn des Euander, gehört hatte. Den hatte Turnus dem Jüngling abgenommen, nachdem er ihn erschlagen hatte. Die Erinnerung an den Tod des Freundes versetzte Aeneas in flammenden Zorn. Er erhebt das Schwert und stößt es dem Turnus tief in die Brust.
Hier bricht die Aeneis mit dem Tod des Autors Vergil im Jahr 19 vor Christus ab. Aber bei der verführerischen Wucht dieses Hörspiels kann man nicht anders, als die Geschichte um Aeneas weiterzuspinnen.
Die Aeneis nach dem Epos des Vergil, jetzt als Hörbuch im Audioverlag veröffentlicht für 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da blicken wir jetzt in ein neues Buch der Berliner Schriftstellerin und Journalistin Meli Kiyak. Sie ist Jahrgang 1976, hat türkisch-kurdische Wurzeln. Für ihre publizistische Arbeit ist sie bereits geehrt, mit dem Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnet worden. Und jetzt gibt es dieses Buch »Ich bin eine Frau«. Ich bin es gerne, davon möchte ich erzählen. So heißt es in Frau sein. So prägnant formuliert Meli Kiyak die Absicht ihres Buches. So heißt es eben schlicht, Frau sein. Und für uns hat es die Kritikerin Ursula Merz gelesen, ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Kurzer Titel, klare Haltung. Erzählt ja. Da jemand ganz schlicht, wie es ist, eine Frau zu sein und so?
Genau so ist es. Da erzählt eine sehr gute Schriftstellerin, ich sag's mal gleich voraus, auf nur 120 oder 125 Seiten die Geschichte ihrer weiblichen Sozialisation. Man könnte auch sagen, es ist auch die Reflexion einer seelischen, sozialen Standortbestimmung als Frau. Also etwas ziemlich Einfaches. Wenn man das Buch, als ich von dem Titel hörte, Frau sein, dachte ich, oh, da kommt was ganz Gewichtiges auf mich zu. So eine ganz große Studie, soziologisch, autobiografisch, mit großem, vielleicht feministischem Impetus. Ist es aber nicht. Mhm.
Aber was sind denn die Koordinaten von Meli Kiyaks Frau sein? Also soziale, politische, biografische, Genderfragen?
Genderfragen weniger, vor allem biografische. Es ist in Splittern geschrieben, dieses Buch, also in einzelnen erzählerischen Miniaturen und Reflexionen. Und sie erzählt natürlich schon von ihrer Herkunft. Sie nennt sich selber eine sogenannte Gastarbeitertochter. Sie kommt aus dem Milieu sozusagen der zweiten Generation der Kinder, die hier geboren wurden von Einwanderern. Und sie schreibt an einer Stelle, das ist, glaube ich, wichtig, sie wurde in einer Umbruchzeit gebildet. Die erste Generation der türkisch-deutschen Kinder, die auch mit Deutschen auf die Schule gingen. Aber, und das ist auch wichtig, sie schreibt auch, für die Frauen ihrer Familie gab es nur zwei Berufe, nämlich Fabrikarbeiterin oder Putzfrau.
In welchem Ton erzählt denn Meli Kiyak davon? Wenn es also jetzt nicht der entschiedene, engagierte, wütende Ton ist von Büchern von Frauen, die auch alles Recht haben darauf, über Diskriminierung und mangelnde Gleichberechtigung zu schreiben. Wie erzählt sie das?
Ganz im Gegenteil. Und das finde ich sozusagen, das macht den Zauber dieses Buches aus. Es ist ein sehr poetischer, nachdenklicher, einfacher, zu Teilen auch introvertierter Ton, der überhaupt nichts Pamphletistisches hat, Forderndes, sondern ganz im Gegenteil. Und dieser Ton zieht einen auch sehr rein. Also man gezwungenermaßen habe ich sofort auch über mich selber bei jedem Satz nachgedacht. Jeder Satz ist übrigens ungeheuer präzise. Die Hörer können es nicht sehen. Ich zeige es Ihnen mal. Ich habe hier unglaublich viele
Anstriche gemacht. Anstriche, immer ein gutes Zeichen. Und
genau, lauter Sätze, die ich mir merken möchte. Aber dieser Ton entspricht eben der Intention des ganzen Buches, nicht allgemeingültige Thesen zu finden, sondern nur das ganz Individuelle. Wer möchte ich, wer bin ich als Frau? Und da kommt sie zu einem überraschenden Ergebnis.
Ja, und wie lautet das?
Dass sie am liebsten alleine ist.
Ja. Ganz für sich.
Ganz für sich. Das heißt, an einer entscheidenden Stelle, das ist vielleicht sogar der Kernsatz, ich zitiere es jetzt aus dem Kopf, wenn ich ganz ehrlich über mich nachdenke, wann ich am zufriedensten und ruhigsten bin, dann mit mir allein, nur mit mir.
Meli Kiyak ist jetzt aber auch bekannt als energisch engagierte Publizistin. Ja? Mhm. Und dann fragt man sich ja, was will sie eigentlich dann mit diesem Buch? Oder was ist das? Es ist ja dann auch ein Statement, jetzt eben kein entschiedenes feministisches Buch zu schreiben oder ein Buch gegen Diskriminierung. Mhm. Was würden Sie denn sagen? Wollte sie einfach nur mal ein ganz anderes Buch zum Thema Weiblichkeit schreiben?
Na, ganz so nicht. Man könnte auch fragen, was erreicht sie? Und obwohl es äußerlich ein kleines Buch ist, finde ich, dass sie etwas Großes erreicht, nämlich das weibliche Ich zurückzuerobern aus allen Mächten der Normen. Und da gibt es nicht nur die männlichen Normen, es gibt auch bestimmte emanzipatorische Normen, wie eine Frau am besten heute sein sollte. Beruf, Karriere, toll aussehen, all dieses, all jenes und natürlich kommunizierend. Und sie schreibt ein Buch und sagt, nein, wir müssen auch mal wieder, wir können auch versuchen, nur für uns als Individuen, als weibliche Individuen zu sprechen und unsere Spur zu suchen. Und das ist auf indirekte Weise auch ein politischer Beitrag. Ja?
Dankeschön, Ursula Merz. Über Frau sein, das neue Buch von Melik Kiyak. Es ist im Hansa Verlag erschienen, hat 128 Seiten, kostet 18 Euro. Mehr dazu lesen Sie wie immer auf unserer Lesartseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Am Wochenende gab es in Belarus die größten Demonstrationen seit Jahrzehnten. Überall im Land gingen Menschen auf die Straße, um gegen das Regime von Präsident Lukaschenko zu protestieren. Allein in der Hauptstadt Minsk versammelten sich 100.000 Demonstranten. Wir haben dort Viktor Martinovic erreicht, einen der prominentesten belarussischen Romanciers. Auch bei uns sind seine Bücher erschienen. Wir haben telefoniert und ich habe Viktor Martinovic zunächst gefragt, wie er dieses Protestwochenende verfolgt hat.
Well, it was something very unusual, something very touching and something that gave a lot of hope.
Also es war sehr ungewöhnlich, es war sehr berührend und es hat mir sehr viel Hoffnung gegeben, weil von diesem Ausmaß haben wir hier in Belarus noch nie Demonstrationen erlebt. Also ich in meinem Leben habe das nie erlebt und das Land hat das auch noch nie erlebt. Und vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren gab es noch so einen Druck vom Regime, dass selbst 10.000 Leute enorm gewesen wären. Und jetzt reden wir von 200.000 Leuten. Das ist ein Gefühl wie, als würde die Berliner Mauer fallen. Und das ist ein enorm schönes Gefühl.
Präsident Lukaschenko zeigt keinerlei Einsicht. Er hat bislang allein mit Polizeigewalt reagiert. Tausende sitzen im Gefängnis, die Entlassenen zeigen ihre Folterwunden. Menschen sind auf den Straßen umgekommen. Doch viele Belarussen und Belarusinnen scheinen keine Angst mehr zu haben. Glauben Sie, Herr Martinovic, dass diese Haltung doch etwas jetzt bewirkt bei Lukaschenko?
You know, nobody can predict what will happen because usual steps performed by our government, by Lukaschenko, lead to very unusual reaction of people.
Nun, es ist sehr schwierig, eine Voraussage zu treffen, was geschehen wird. Das Regime von Lukaschenko hat es ja bisher nur geschafft, Angst zu erzeugen in der Bevölkerung. Ansonsten ist diesem Regime, das seit 26 Jahren an der Macht ist, ja nicht viel gelungen. Wirtschaftlich ist ihnen nicht viel gelungen, politisch ist ihnen nicht viel gelungen. Das Einzige, was sie wirklich geschafft haben, ist, die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Und diese Angst, die eben noch wirklich tief aus dem Stalinismus rührt, aus der ganzen post-sowjetischen Zeit. Hier in Belarus gibt es ja noch überall Lenin-Statuen beispielsweise. Und das Interessante ist, dass man jetzt gestern diese Lenin-Statuen besetzt hat mit Slogans, Lukaschenko, hau ab. Und das ist natürlich ein ganz großes Zeichen, wenn man diese Lenin-Statuen dann plötzlich anders besetzt. Das ist vielleicht das erste Anzeichen dafür, dass die einfach nicht mehr diese symbolische Macht haben. Und das Problem war bisher immer bei der Opposition, bisher war das so, das Regime hat die Oppositionskandidaten oder Politiker einfach weggesperrt ins Gefängnis und dann war es das mit dem Protest. Diesmal war es so, 2 der 3 Kandidaten, die sich für diese Wahlen präsentiert hätten, sind ja im Gefängnis gelandet. Dann hat die Ehefrau des einen im Gefängnis einsitzenden Präsidentschaftskandidaten die Kandidatur einfach übernommen, die Frauen haben übernommen. Das war völlig ungewöhnlich und eine ganz einmalige Reaktion eigentlich. Es bleibt aber trotzdem sehr schwierig vorauszusagen, was wirklich passieren wird.
Hau ab, Lukaschenko, hat auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch im Radio gesagt, sich direkt an den Präsidenten gerichtet. Wir haben hier in der Lesart, Mr. Martinovic, schon verschiedentlich Intellektuelle und Kulturschaffende gefragt, welche Rolle sie in diesem Prozess spielen können. Was wäre denn Ihre Antwort? Hat so ein Wort wie von Svetlana Alexejewitsch Gewicht in der belarussischen Öffentlichkeit, in der Bevölkerung?
When you have a suppressed society, when you have dictatorship, you have nobody inside the country to say that white is white and black is black.
Also Sie müssen sich vorstellen, in einer Gesellschaft, die so unterdrückt wird, in so einer Diktatur, da ist weiß nicht mehr weiß und da ist schwarz auch nicht mehr schwarz. Und dann werden Ihnen die Offiziellen, die Gouverneure, die Machthaber immer sagen, es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß, es gibt nur Graustufen. Und dann wird eben auch gelogen, dann wird behauptet, weiß sei schwarz und schwarz eventuell sogar weiß. Und kein Lehrer wird sich wagen, kein Universitätsprofessor wird seinen Studenten sagen, oh, hier wird gelogen, oh, hier werden Leute verprügelt. All das gibt es nicht. Und dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, was ist noch gut und was ist schlecht. Und selbst die Kirche spielt eine sehr zweifelhafte Rolle. Selbst die Priester trauen sich nicht wirklich, dagegen anzugehen. Und wir leben im 21. Jahrhundert und da sind wirklich die Intellektuellen ganz, ganz wichtig, weil die Schriftsteller werden noch gehört vom Volk. Also denen vertraut man einfach noch. Man liest vielleicht nicht mehr ihre Bücher wie vor 20 Jahren, aber man bringt ihnen immer noch dieses Vertrauen entgegen. Und natürlich ist das, was Svetlana Alexejewitsch gesagt hat, unglaublich wichtig. Und ich versuche auch, meine Meinung zu sagen und versuchen, so laut wie möglich mich zu äußern. Und ich habe mich mein ganzes Leben lang damit befasst. Mein erstes Buch ist Paranoia, da ging es offensichtlich um Belarus. Mein neues Buch heißt Revolution und das wird zeitgleich in Belarus und in Deutschland erscheinen im Herbst. Und ja, ich versuche, mich so lautstark wie möglich zu äußern.
Simultaneously with Belarus, and it's called Revolution. So it's my topic, and of course I have to be loud.
Über die Situation in Belarus. Das war der Schriftsteller Viktor Martinovic. In Minsk war er für uns am Telefon. Vielen Dank, alles Gute. Thanks, Mr. Martinovic, all the best. Wir freuen uns auf Ihr Buch. We're looking forward to your book.
Thank you. Goodbye.
Politische Korrektheit würde ich definieren. Ja, als eine etwas infantile Form von Respekt und Höflichkeit, die ganz, ganz rigider Regeln bedarf und die noch nicht die Fähigkeit besitzt, einzeln im Moment abzuschätzen, was jetzt angemessen ist und was nicht.
Die Kabarettistin Lisa Eckert war das heute früh hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Das Hamburger Harbourfront Literaturfestival hat die umstrittene Künstlerin erst aus, dann wieder eingeladen, in vorauseilender Angst vor Protesten. Nunmehr hat Eckart selbst abgesagt und wird dort nicht aus ihrem heute erscheinenden Roman O Mama lesen. Wir haben uns das Buch natürlich schon geschnappt. Genauer Stefanie von Oppen aus unserer Lesart-Redaktion, die ins Studio gekommen ist. Hallo.
Hallo.
Erstmal Stefanie ohne Autorinnenprofil. Was ist das für ein Buch? Wovon erzählte Lisa Eckart?
Ja, Omama ist, wie man bei dem Titel erahnen kann, eine Art Hommage Lisa Eckerts an ihre Großmutter, die die Nachkriegszeit in einem kleinen österreichischen Ort noch als Jugendliche erlebt, die lebenslang oder ihr ganzes Leben lang als Hausangestellte, als Putzfrau, als Köchin arbeitet, also wirklich ein sehr hartes Arbeitsleben hat und auch eher kein besonders gebildeter Mensch eigentlich ist im klassischen Sinne, die bei ihren Arbeitsstellen auch immer wieder sexuelle Übergriffe erleben muss. Also wirklich eine sehr deftige und harte Geschichte, die ihre Großmutter erlebt hat und die Lisa Eckert da von ihr erzählt. Und diese Großmutter arbeitet in einem Wirtshaus und sie erlebt eigentlich ihre Welt auch aus einer Art Stammtischperspektive. Das heißt, ihr Blick auf die Welt strotzt nur so von Klischees und Vorurteilen und ist alles andere als politisch korrekt. Und wenn Lisa Eckert auf die Bühne tritt, dann schauen wir eigentlich auch ihrer Großmutter aufs Maul, würde ich denken.
Das ist natürlich genau jetzt das Profil von Lisa Eckert. Sie wurde und wird immer dafür kritisiert, dass sie mit rassistischen, antisemitischen, gender-homophoben Klischees spielt und es nie so recht klar wäre, ob sie sich überhaupt distanziert davon oder ob sie überhaupt kritisiert. Wie ist das jetzt in diesem Roman mit dem Zungenschlag der Literatur?
Naja, sie schreibt eben, wie man sie von der Bühne kennt. Derb, deftig, slapstickartig, lässt kein Kalauer aus und all das auch immer wieder in österreichischer Mundart. Da wird zum Beispiel gerne den Frauen an den Popperisch gefasst, der Großmutter ist der Herrgott, Wurscht und Watschen werden verteilt. Und sie spart auch in diesem Buch nicht mit den umstrittenen Wörtern, die wir eben schon von diesen Shows von Lisa Eckert kennen. Das N-Wort kommt immer wieder vor, die so Bezeichneten sind allesamt Rauschgifthändler, Kriegsversehrte werden als Krüppe tituliert, Juden haben große Nasen, Kindergärtnerinnen sind alte Jungfern nach der Menopause und Tratschsucht ist ein Weiberleiden wie Scheidenpilz und Regelschmerzen. Mhm. Und also durchgehend ist es so in diesem Duktus gehalten, dieses Buch, aber man merkt eigentlich schon, oder die Erzählerin wahrt eigentlich immer eine ironische Distanz zu diesen Gedanken, die sie ihrer Großmutter oder die eigentlich eben die ihrer Großmutter sind, und spricht oder schreibt auch an einer Stelle von Großmutters Geschichtsrevisionismus. Und sie distanziert sich auch manchmal in der Weise, indem sie den Leser anspricht und sagt, das mögen sie jetzt als Pauschalierungen begreifen. Also insofern versucht sie schon differenziert durchaus zwischendurch zu differenzieren. Und was offensichtlich wird, sie schildert im Prinzip die irgendwie beschränkte Welt ihrer Großmutter und erzählt aber von ihrer Großmutter auch mit sehr großer Empathie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir diese Großmutter bei aller schauriger Art und Weise, wie sie die Welt zum Teil sieht, mir irgendwie ans Herz wächst.
Mir ging es auch so, Stefanie von Oppen. Ich habe nämlich auch schon einen Roman hineingelesen. Mir hat diese Großmutter auch sehr imponiert und ich fand sie auch rührend gezeichnet. Gleichzeitig fand ich, dass das ganze Buch auch so ein bisschen in diese Richtung von österreichischer Literatur geht, die man so von Thomas Bernhard vielleicht kennt. Also ganz scharfe Abrechnung mit den Verhältnissen. Also so ein ganz böser Blick aus der Perspektive der erzählenden Leute. Könnte man Lisa Eckert so in diese Traditionslinie stellen?
Na, vielleicht ist es ein bisschen zu viel der Ehre, würde ich sagen, aber schon. Sie hat auch, sie nimmt ja das Dorf sehr auseinander. Sie kommt da ja auch mit diesen schönen Klischees wie die Dorfmatratze und der Dorfschönling, der Dorfarzt, der Dorfpfarrer, und irgendwie haben die wirklich alle was am Stecken. Und sie spielt mit diesen Klischees, beobachtet und beschreibt dann doch sehr genau und entlarvend die Dynamik, den Mief, die Abgründe des Dorflebens und der Dorfgemeinschaft. Und irgendwie ist Hitler im Hintergrund auch noch präsent, und sie schreibt auch an einer Stelle, der Österreicher hasst aus Hass und aus Minderwertigkeitskomplex. Also sie ist da wirklich auch gnadenlos im Umgang eigentlich mit ihrem eigenen Land.
Haben Sie es gern gelesen?
Also am Anfang war ich voller Vorurteile. Ich habe mich fast ein bisschen geärgert, dass ich mich überhaupt auf dieses Projekt eingelassen habe. Und erst habe ich gesagt, diese Klischees und diese Deftigkeit, das nervt und das ist mir eigentlich zu viel. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich dann irgendwann doch einlassen können und finde, dass sie schon einen unheimlichen Drive hat und einem da ein wunderbares Szenario entwickelt. Also ich konnte mich dem am Ende nicht so ganz entziehen. Und was auch eigentlich doch sehr berührend ist, dass sie ihre Großmutter sehr liebt. Und diese Liebe zwischen Großmutter und Enkelin, das ist dann doch auch sehr berührend geradezu.
Lisa Eckert, die umstrittene Kabarettistin, jetzt Romanautorin mit Omama. Heute erscheint das Buch im Zschollner Verlag. Danke, Stefanie von Oppen, für eine erste Einordnung. Und das war dann die Lesart für heute hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.